Ihr Lieben, es geht jetzt weiter mit Franchezzo, dem Wanderer im Lande der Geister. Er hat jetzt, das habe ich nicht alles vorgelesen, weil es sehr ausführlich beschrieben ist, die verschiedenen Formen des Hellsehenkönnens, nicht nur im Diesseits, sondern im Jenseits erläutert. Wer es nachlesen möchte, es ist das Kapitel 16 gewesen. Und es ist aber ein bisschen sehr ausführlich aus meiner Sicht und vielleicht nur für eine kleine Gruppe interessant. Denn Franchezzo soll ja jetzt mit einigen höheren Geistern in die tiefen Ebenen, Niederungen herabsteigen für eine Art Expedition, um einige nahezu verlorene Seelen auf den richtigen Weg zu bringen. Und am Ende dieses Kapitel 16 sagt er: Auf der geistigen Seite des Lebens gibt es viele Lehrer, die sich jahrhundertelang mit dem Studium aller Daseinsformen, die auf Erden verkörpert sind, beschäftigt haben. Gerade jetzt suchen sie überall nach offenen Türen, um durch sie das Wissen zu übermitteln, das den Menschen von wahrem Nutzen ist. Vieles konnte noch nicht mitgeteilt werden. Bei manchen Dingen aber wäre dies möglich. Und in dem Maße, wie das Wissen über diesen Stoff gegeben wird, werden die Seelen auf Erden sich erweitern und entwickeln. Ich dankte meinem neuen Freunde, das ist der Hasse-In, über den hatten wir das letzte Mal auch schon gesprochen. Ich dankte ihm für seine Belehrung und die in Aussicht gestellte Hilfe. Dann begab ich mich kurz vor Abgang der Expedition auf die Erde, um meiner Geliebten Lebewohl zu sagen. Wir beide empfanden tief, wie sehr wir nun unseren beständigen Verkehr vermissen werden. Denn so beschränkt er auch durch die Kluft war, die zwischen uns lag, bereitete er uns beiden doch eine große Freude. Bei meiner Rückkehr wurde ich aufgefordert, mich von meinem Vater und meinen Freunden zu verabschieden und mich mit meinen Reisegefährten in dem großen Saale zu treffen, um den Segen unseres Großmeisters zu empfangen. Nachdem dies geschehen, machte sich unsere Expedition unter den Wünschen, und zwar den guten Wünschen, der ganzen versammelten Brüderschaft auf den Weg. Man kann sich kaum eine bessere Vorstellung von dem Weg machen, den unsere Reise nahm, als indem man sich eine ungeheure Spirale denkt, deren Linie sich in kreisrunden Ringen aufwärts und abwärts windet. Ein kleiner Punkt, nicht größer als etwa ein Stecknadelkopf, als Achse in einem großen Rade gedacht, stellt die Erde als Zentrum in diesem kreisförmigen Ring dar. Eine gleiche Anzahl von Ringen befindet sich oberhalb und unterhalb der Erde. Die Ringe sind in gleicher Reihenfolge angeordnet und winden sich, bei der Achse als der niedersten Sphäre beginnend, um diese herum. Sie steigen auf diese Weise in immer höhere Sphären, bis zuletzt das Ende der Spirale bei unserer Zentralsonne angelangt ist, womit der höchstmögliche Grad irdischer Entwicklung bezeichnet wird. Diese Darstellung wird dem Leser einen schwachen Begriff von der Erde und ihren zugehörigen Sphären geben und ihm verständlich machen, wie wir aus der zweiten Sphäre in die unterste herabstiegen und auf unserer Reise den Erdenplan durchwandern mussten. Als wir letzteren betraten, nahm ich viele Geister von Sterblichen wahr, welche hierhin und dahin eilten, wie ich dies zu sehen gewohnt war. Aber nun beobachtete ich zum ersten Mal, dass sich bei ihnen auch viele schwebende, gespensterhafte Gestalten befanden, ähnlich jenen Schatten, die ich im Frostlande, in der Umgebung des Geistes in Eiskäfig gesehen hatte. Einige erschienen sehr scharf und lebenskräftig, bis eine genauere Untersuchung mich belehrte, dass das Licht der Intelligenz in ihren Augen und Mienen fehlte. Bei ihrem hilflosen, verfallenen Aussehen machten sie den Eindruck von Wachspuppen, deren Füllung entfernt ist. In der Tat fällt mir nichts ein, das eine bessere Vorstellung von ihrer Erscheinung geben könnte. Bei meinen früheren Wanderungen auf dem Erdenplane hatte ich alle diese Wesen nicht wahrgenommen. Als ich Hasse ihn nach dem Grunde fragte, antwortete er: Das hat seinen Grund. Erstens darin, dass du zu sehr in deiner Arbeit vertieft warst und zweitens, dass deine Sehkraft nicht genügend entwickelt war. Da, schaue hin, fügte er hinzu, indem er mich auf eine seltsame kleine Gruppe aufmerksam machte, die sich uns Hand in Hand wie Kinder tanzend näherte. Betrachte sie. Es sind die geistig-körperlichen Emanationen kindlicher Seelen und Körper. Sie verdichten sich zu diesen drolligen, harmlosen kleinen Gebilden, wenn sie mit einer der großen Lebensströmungen in Berührung gebracht werden, welche um die Erde kreisen und auf ihren Fluten die lebendigen Ausstrahlungen von Männern, Frauen und Kindern mit sich führen. Diese seltsamen kleinen Wesen haben kein persönliches, selbstbewusstes Leben, wie es die Seele verleiht. Und sie sind so flüchtig und ätherisch, dass sie ihre Gestalten verändern, wie die Wolken am Himmel. Sieh, wie sie sich auflösen und wieder aufs Neue bilden. Ich war über diese natürliche, lebensvolle Erscheinung und ihr plötzliches Verschwinden so erstaunt, dass Hasse ihn, indem er meinen verblüfften Seelenzustand bemerkte, zu mir sagte: Was du soeben wahrgenommen hast, ist nur eine ätherische Form von elementarem Leben, die nicht materiell genug ist, für längere Zeit auf dem Erdenplan existieren zu können. Es ist ein Leben ähnlich einem Wassergischt, der durch die Wellenbewegung eines reinen irdischen Lebens und Denkens aufschäumt und Leben bekommt. Beachte nun, um wie viel dauerhafter auf dem Astralplan die Dichtigkeit von dem ist, was der Unreinheit seiner Entstehung verdankt. Ich bemerkte jetzt, wie eine große Anzahl luftförmiger Gebilde an uns herankam. Dunkel, missgestaltet, menschlich und doch wieder unmenschlich in ihrer Erscheinung. Dieses, sagte Hasse ihn, sind die Wesen, die sich bei den Delirien des Säufers einstellen. Angezogen von seinem verdorbenen Magnetismus häufen sie sich immer mehr bei ihm an und können nun von ihm, der die zu seinem Selbstschutze nötige Willenskraft verloren hat, nicht mehr zurückgestoßen werden. Solche Kreaturen mit einer Art von menschenfresserischer Veranlagung hängen sich ihm an, wie giftige Fliegen, und entziehen ihm gleich Blutegeln oder Schmarotzerpflanzen seine physische Lebenskraft. Für solch einen Trunkenbold gibt es keine bessere Hilfe, als wenn er auf der irdischen Seite des Lebens jemanden findet, der einen starken Willen und magnetische Kräfte besitzt. Nimmt dieser den Unglücklichen in seinen Schutz und unterwirft ihn seinem Willen und dem Einflusse seiner starken magnetischen Kraft, so wird bald das letzte dieser Phantomen nicht mehr fähig sein, sich unter dem Strome von heilkräftigem Magnetismus, der sich über den Kranken und seine Parasiten ergießt, noch länger zu halten. Der Heilmagnetismus wirkt wie Gift auf diese Geschöpfe und tötet sie. Sie fallen von dem Säufer ab. Ihre Körper verlieren den Zusammenhalt und lösen sich endlich in Dunst auf. Wenn diese Wesen jedoch eine zu ihrer Vernichtung nicht genügend starke Dosis von Heilmagnetismus empfangen, dann ziehen sie weiter und schweben oft jahrelang umher, indem sie einem Menschen nach dem anderen die physische Lebenskraft entziehen und mit der Zeit einen gewissen Grad von unabhängigem, tierischem Eigenleben erlangen. Ja, das sind jetzt die jenseitigen Zustände, die Franchezzo hier beschreibt, die jenseitigen Erscheinungen auch, die ja durchaus im Diesseits, hätte man denn diese Röntgenaugen, auch sehen kann. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Wenn wir eine Sucht haben, wir sprechen ja auch bei Hildegard von Bingen über die 35 Untugenden, Laster. Und auch in der Botschaft im Lichte der Wahrheit können wir viel darüber erfahren, was mit uns passiert, wenn wir eine Sucht nicht loswerden. Dann ist es vor allem in allererster Linie eben auch wichtig, dass derjenige, der von diesen Suchtgeistern belagert wird, also das ist eine sehr richtige Darstellung hier, dass er als allererstes seinen persönlichen Willen einsetzt, dass er das nicht weiter zulässt. Das ist Grundvoraussetzung Nummer eins. Aber die ist es ja letztendlich auch, die dafür sorgt, dass man sich in gewisse Behandlungen begibt, um das loszuwerden. Ja, in diesem Zustand, so schreibt Franchezzo weiter, können sie von höher intelligenten Wesen zur Verrichtung solcher Arbeiten benutzt werden, für die sich ihre jeweiligen Organisationen eignen. Dieser Geschöpfe, die zwar leben und sich nähren, jedoch keine Seele besitzen, bedient sich eine gewisse Klasse von sogenannten schwarzen Magiern bei ihren Experimenten und gebrauchen sie hauptsächlich im Kampfe gegen ihre Widersacher. Gleich Polypen auf dem dunklen Grunde der See ziehen solche Wesen diejenigen, welche unbeschützt von höheren Mächten es wagen, sich mit ihnen abzugeben, zu sich herab und zerfleischen sie mit ihren gefühllosen Klauen. Ich antwortete, erzähle mir nun, mein Freund, ob diese Astralwesen, wenn sie sich an einem Trinker festgesetzt haben, ihn zwingen können, mehr zu trinken. So wie dies wohl der Fall ist, wenn der erdgebundene Geist eines abgeschiedenen Trunkenboldes einen anderen beeinflusst, der sich noch im Fleische, also auf Erden befindet. Die Antwort lautete nein. Diese Wesen haben keinen anderen Genuss von dem Getränke, das ein Mensch zu sich nimmt, als dass es ihnen infolge der dadurch hervorgerufenen Verderbnis seines Magnetismus leichter wird, sich von ihm zu nähren. Es ist seine tierische oder physische Lebenskraft, welche sie begehren. Letztere ist Lebensfrage für sie, wie das Wasser für eine Pflanze. Aber dadurch, dass sie ihr Opfer seiner Vitalität berauben, erzeugen sie in ihm das Gefühl der Erschöpfung, das nun den Trinker veranlasst, zu Stärkungsmitteln seine Zuflucht zu nehmen. Darüber hinaus aber haben sie keinen Einfluss auf das fortgesetzte Trinken eines Säufers. Diese Elementarwesen sind nur Parasiten und ihre Eigenintelligenz ist von solch rudimentärer Art, dass man sie kaum mit diesem Namen bezeichnen kann. Um Gedanken zu erzeugen und auf andere übertragen zu können, ist der Besitz eines intelligenten Seelenkeims oder eines Funkens der Essenz, die aus dem Göttlichen stammt, erforderlich. Wenn einem Wesen ein solcher einmal gegeben worden ist, so besitzt es, wie wir Menschen alle, eine unabhängige Identität, derer es niemals wieder verlustig gehen kann. Ein kleiner Einschub von mir. Wir können in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit dazu mehr lesen. Also auch das ist doch möglich, dass man seiner eigenen Bewusstheit irgendwann verlustig geht und dass sich Selbstbewusstsein aufgelöst wird. Aber dazu mehr in diesen drei Bänden. Also ich wollte es nur klarstellen, dass es nicht so absolut zu verstehen ist. Und es hat auch viel mit der jetzigen Zeit zu tun. Es mag, so geht es hier weiter, Hülle um Hülle abwerfen oder in immer gröbere Formen der Materie herabsinken. Einmal mit Seelenleben begabt, kann es nie aufhören zu sein. Und mit seinem Dasein bleibt ihm die Individualität wie auch die persönliche Verantwortlichkeit für sein Handeln für immer erhalten. Dies gilt in gleicher Weise für die menschliche Seele wie für das intelligente Seelenprinzip, wie es sich in den Tieren und niederen Formen seelischen Lebens kundgibt. Ja, bei den Tieren, auch da entschuldigt bitte, dass ich dann nochmal reingehe, auch da können wir viel in den drei Bänden lernen über die Gruppenseele der Tiere, die natürlich keinerlei Eigenverantwortlichkeit birgt, denn die Tiere sind wesenhaft und stehen dabei alleine im Willen Gottes und nicht in einem eigenen Willen. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen, dies nur der Ordnung halber angefügt, dass jene Tiere, die hier auf Erden mit einem Menschengeist durch Liebe verbunden werden, dann im Jenseits ihren eigenen Weg gehen können und nicht in die Gruppenseele zurückgehen müssen, sondern individuell werden, wie es hier auch beschrieben wird, aber immer noch ohne Verantwortung. Aber dadurch, dass sie von der Gruppenseele abgespalten werden, wir auch die Chance bekommen, unsere geliebten Tiere, wenn wir einst hinübergehen müssen ins Jenseits oder dürfen, wiedersehen zu dürfen und wieder mit ihnen Zeit gemeinsam verbringen. So, und wir lesen hier weiter. Wir beobachten im Menschen wie im Tiere eine Fähigkeit von Intelligenz, die sich nur dem Grade nach unterscheidet. Aus diesem Umstande zieht die philosophische Schule, der ich angehöre, den Schluss, dass beide gleicherweise eine intelligente Unsterblichkeit besitzen, jedoch der Art und dem Grad der Seelenessenz nach verschieden, indem Tiere wie Menschen eine lange, manche ewige Zukunft für ihre Entwicklung vor sich haben. Welches die Grenzen der Wirksamkeit dieses Gesetzes sind, können wir nicht sagen. Wir ziehen nur unsere Schlüsse aus dem Vorhandensein von Tieren und Menschen in der geistigen Welt, welche früher auf Erden gelebt haben. Ebenso aus dem Umstand, dass sich alle beide in einem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung befinden, als dies in ihrem irdischen Dasein der Fall war. Es ist für einen seelenlosen Schmarotzer unmöglich, das Bewusstsein eines Sterblichen zu beeinflussen. Solche Einflüsse rühren von auf Erden verkörpert gewesenen Seelen her, die in ihrem damaligen Zustande ihre niederen Begierden so sehr befriedigten, dass sie sich nun von den Fesseln ihrer Astralhüllen nicht mehr befreien können. Diese besuchen die Erde und reizen die Menschen zum Trinken und zur Ausübung ähnlicher Laster. Sie sind damit imstande, den Menschen entweder teilweise oder leider auch vollständig zu beherrschen. Am häufigsten geschieht dies, indem der Geist jenen Menschen, den er beeinflussen will, teilweise mit seinem geistigen Körper umkleidet, bis eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt ist. Ungefähr wie man sich Zwillingskinder miteinander verwachsen denkt, die zwar verschiedene Körper besitzen, aber seelisch so innig miteinander verbunden sind, dass das, was das eine fühlt, auch von dem anderen mitempfunden wird. Auf diese Weise wird alles, was der Mensch zu sich nimmt, von dem Geiste, welcher den Unglücklichen möglichst viel zu trinken veranlasst, mitgenossen. Wenn das Medium trinkunfähig geworden ist, befreit sich der Geist von ihm und begibt sich auf die Suche nach einem anderen, männlichen oder weiblichen Opfer mit schwachem Willen und verdorbenem Geschmack. Nicht immer jedoch gelingt es dem Geiste oder dem Sterblichen, sich selbst von der merkwürdigen Verbindung zu befreien, die infolge Befriedigung ihrer gemeinsamen Begierden entstanden ist. Nach lang andauernden Beziehungen solcher Art wird es für beide Teile sehr schwer, sich zu trennen. Geist und Mensch mögen jahrelang einander überdrüssig sein, ohne dass sie imstande sind, das Band zu zerreißen, wenn ihnen nicht höhere Mächte auf ihre Anrufung hin Beistand leisten. Auch das Beispiel zeigt uns wieder, Und wenn jemand noch so tief gesunken ist, wenn er innerlich den Willen spürt, da raus zu wollen, sein Leben umzukehren ins Bessere, und wenn er betet, wenn er um Hilfe bittet, dann ist die Hilfe sofort da. Wenn wir dann noch dauerhaft dranbleiben und wirklich dem Licht und den geistigen Helfern klar machen, wie ernst wir es meinen, dann sind wir praktisch schon auf dem Weg in das Licht. Es heißt hier weiter, fährt ein Geist fort, Menschen zum Zwecke seiner Befriedigung zu beeinflussen, so sinkt er tiefer und tiefer und zieht seine Opfer mit sich hinab in den Abgrund der Hölle. Es ist dann für beide Teile eine bittere und schwere Aufgabe, wieder emporzuklimmen, nachdem das Verlangen nach besseren Zuständen erwacht ist. Die Seele allein besitzt die Fähigkeit zu denken und zu wollen. Seelenlose Geschöpfe gehorchen nur dem Gesetz der Anziehung, der Gleichart und der Abstoßung, das von allen physischen Atomen, aus denen das Universum zusammengefügt ist, empfunden wird. Selbst wenn diese astralen Parasiten durch ihr gewohnheitsmäßiges Schmarotzen an der Lebenskraft von Männern und Frauen einen gewissen Grad unabhängigen Lebens erlangt haben, besitzen sie nicht die Intelligenz, ihre eigenen Bewegungen oder die von anderen zu lenken. Sie fliegen umher wie Fieberkeime, welche in einer sumpfigen Atmosphäre entstanden sind und werden von einer Person mehr, von einer anderen weniger angezogen, je nach der eigenen Qualität. Man darf von ihnen wie von jenen Fieberkeimen behaupten, dass sie nur eine sehr niedere Form von Leben darstellen. Eine andere Klasse von elementaren Astralwesen sind die der Erde, der Luft, des Feuers und des Wassers, deren Körper aus den materiellen Lebenskeimen eines jeden Elementes gebildet sind. Einige gleichen in ihrer Erscheinung den Gnomen und Elfen, die in unterirdischen Minen und Bergeshöhlen wohnen sollen. Auch die Feen, welche Menschen an einsamen Orten unter den Naturvölkern gesehen haben, sind solche Wesen. Ferner, jeweils ihrer Natur entsprechend, die Wassergeister, die Meerjungfrauen, die Feuer- und Luftgeister der alten Fabeln. Sie existieren wirklich. Und das sind natürlich, jetzt gehe ich da kurz wieder rein, das sind natürlich die Wesenhaften, die hier beschrieben werden. Und es tut mir fast weh, wenn sie in einem Atemzug mit diesen dunklen Elementen gezogen werden. Denn hier dazwischen gehört natürlich eine ganz deutliche Zäsur, weil diese aufbauenden, immer im Dienst sich befindlichen Wesenhaften nur immer für die Gesundung und Erhaltung unserer Erde im Auftrage Gottes stehen. Aber es heißt ganz richtig, dass all diese Wesen zwar Leben haben, aber keine Seelen. Denn ihre Vitalität wird dem Leben von Erdenmännern und Frauen entzogen und durch diese unterhalten und natürlich auch durch ihre Arbeit. Sie sind nur Begleiterscheinungen für die Menschen, unter denen sie wohnen. Auch das würde ich nicht so verharmlost ausdrücken, denn sie haben die Aufgabe schlechthin, ihr Lieben, und das sollte man niemals vergessen, ohne die Wesenhaften gäbe es unsere Erde nicht. Sie sind die Erschaffer, die Erbauer und die Erhalter der Erde. Ja, und ich würde an dieser Stelle für heute schließen und werde euch das nächste Mal weiter vorlesen, denn nach diesen Beschreibungen geht Franchezzo dann mit seinen Begleitern in die niederen Sphären und die Erlebnisse, ja, die sind schon hochinteressant. Wir können aus allen Erklärungen und allen Beschreibungen immer wieder eins entdecken. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir zu Lebzeiten auf dieser Erde versuchen, alles zu geben, um uns nach oben zu entwickeln, um uns zu befreien von allem, was noch an uns haftet uns zurückhält von der Entwicklung, uns auch belastet und vielleicht sogar andere Menschen mit belastet. Hier wurde das Beispiel eines Trinkers erklärt. Ein Trinker zerstört sich ja nicht nur selber und lässt sich am Band hin und her führen wie das Lüftchen im Wind, sondern er belastet sein gesamtes Umfeld, seine Familie, seine Freunde und sorgt für viele Katastrophen in seinem Umfeld. Auch das Rauchen, auch die Drogen, aber auch nehmen wir die Esssucht oder nehmen wir auch die Sexsucht. All das, was uns hörig gemacht hat, das ist es, woraus wir uns unbedingt befreien sollten, damit wir nicht nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart beim Hinübergehen nur in diese Sphären gezogen werden, wo wir unter Gleichartigen sind und manchmal jahrzehntelang oder jahrhundertelang uns da rauskämpfen müssen. Hier im Stoff, im groben Stoff, haben wir mit dem festen Willen und mit dem Empfindungswollen des Guten alle Möglichkeiten, um uns davon zu befreien. Wer das alleine nicht schafft, der möge sich Hilfe holen, professionelle Hilfe, wenn er das nicht schafft. Aber viele könnten es viel leichter schaffen, wenn sie einfach den Willen dafür entwickeln. Denn der versetzt Berge, nicht nur der Glaube, sondern auch der Wille.